Nachdenkseiten. Die kritische Website. Das Lindenblatt auf Putins Schulter oder warum Putin auf Wahlkampfreisen geht. Verantwortlich Jens Berger. In Russland stehen 2018 die Präsidentschaftswahlen an. Dass der alte Präsident auch der neue sein wird, bezweifelt niemand ernsthaft. Für Wladimir Putin geht es jedoch um mehr. Um auch in der nächsten Amtszeit seine politischen Ziele wirkungsvoll verfolgen zu können, benötigt er mehr als ein bloßes Zählergebnis. Und ob er dies gegen eine ganze Phalanx von Kontrahenten vollbringen kann, die zwar jeder für sich chancenlos sind, ihm aber zusammen doch nennenswerte Prozente streitig machen können, ist wohl die spannendste Frage der Wahl. Kai Ehlers hat sich für die Nachdenkseiten die Kontrahenten angeschaut und die Fragen rund um die Präsidentschaftswahlen analysiert. In Russland wird demnächst ein neues Staatsoberhaupt gewählt. Das Neue wird das Alte sein, Wladimir Putin. Das ist die allgemeine Erwartung, der man wohl zustimmen muss. Wladimir Putin hat das Land stabilisiert. Er hat den Schuldendrachen besiegt, der Russland nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion in seinen Klauen hielt. Er hat die Zinsgier des internationalen Kapitals zurückgewiesen, als er bei seinem Amtsantritt weitere Kredite des IWF und der Weltbank ablehnte und die Altschulden der Sowjetunion gegen den Widerstand der westlichen Banken beglich. Er hat die vielköpfige Schar der Privatisierungsgewinnler gezähmt, die sich aus dem Chaos der Ära Jelzins erhoben hatten und sie im Konsens um sich zum Nutzen der Stabilisierung Russlands gruppiert. Im Krieg mit den Tschetschenen hat er verhindert, dass der Zerfall der Sowjetunion sich als Zerfall Russlands entlang seiner Vielvölkerstruktur fortsetzte. Er hat einen Stabilitätsfonds geschaffen, mit dem er zwei Krisen und drei Amtszeiten überstand. Alle oppositionellen Angriffe, berechtigt oder nicht berechtigt, sind an ihm abgeprallt, ebenso wie Versuche aus dem Ausland, ihn als neuen Stalin oder Hitler zu diffamieren. Am Ende wuchs er sogar, wenn auch getrieben von wachsenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten, über den innenpolitischen Stabilisierer zum außenpolitischen Krisenmanager empor, der mit China an einer neuen multipolaren Weltordnung baut, welche die USA in die Schranken weisen könnte. Die internationale Ratingagentur Forbes setzte ihn kürzlich zum vierten Mal hintereinander auf Platz 1 der einflussreichsten Menschen unserer Zeit. Kurz, dieser Mann scheint vielen seiner Landsleute und nicht nur diesen und nicht wenigen auch zu ihrem Ärger unverwundbar wie seinerzeit Siegfried, nachdem er im Blut des von ihm erlegten Drachen gebadet hatte. Herausforderer, die mit ihm jetzt um das Amt des Präsidenten konkurrieren, haben keine Chance, ihn zu besiegen, es sei denn, sie treffen ihn dort, wo einst Siegfried getroffen werden konnte, als ein Lindenblatt zwischen seinen Schulterblättern die Aushärtung des Drachenblutes verhindern konnte. Die Riege der Konkurrenten. Betrachten wir Putins Konkurrenten. Da ist zunächst der ewige Zweite, wie er im Lande genannt wird, der Chef der Kommunistischen Partei Russlands, KPRF, Gennadij Sjuganow. Er ist soeben zugunsten eines neuen unverbrauchten Kandidaten der KP, Pavel Grudinin, zurückgetreten. Grudinin ist als erfolgreicher landwirtschaftlicher Unternehmer auch über die traditionellen Kreise der alten Riege der KPRF hinaus eine angesehene politische Figur, die für eine mögliche Erneuerung der KP steht. Aber auch der jüngere und weltoffenere Grudinin wird mit der skletorisierten KPRF im Schlepptau nicht mehr als einen Achtungserfolg einfahren können. Ähnliches, wenn auch vielleicht nicht gerade von Achtung die Rede sein kann, kann man von dem Kandidaten der liberaldemokratischen Partei LDPR, Wladimir Schirinowski, sagen. Er ist als provokativer Rechtsaußen ebenfalls Dauerkandidat bei Wahlen zur Präsidentschaft seit Beginn der nachsowjetischen neuen russischen Staatlichkeit. Meinungsumfragen wie auch aktuell gefühlte Wahrnehmungen im Lande, die aus der Tatsache resultieren, dass die LDPR ein besseres Händchen für die Nöte der Bevölkerung zeige als die übrigen Parteien, besonders die Partei der Macht, Einheitliches Russland, geben ihm die Chance, zur KPRF aufzuschließen. Eine ernste Konkurrenz für den Amtsinhaber wird er aber auch nicht werden. Bleiben neben Grudinin und Schirinowski noch Kandidaten und Kandidatinnen aus der zweiten Reihe, die nicht dem etablierten Parteiengefüge entstammen, sondern mit persönlichen Unterstützerkreisen antreten. Sie nehmen nach eigenen Aussagen durchweg allein deswegen an der Wahl teil, weil sie Putin nicht allein das Feld überlassen wollen. Keiner und keine von ihnen kann, sofern sie zur Wahl zugelassen werden, mit mehr als 2, 3, höchstens 5% der Stimmen rechnen. Alles andere wären Überraschungen. Da ist zunächst Grigori Jawlinski, ein aus der Zeit Jelzins übrig gebliebener Veteran der Liberalen, von dem kaum noch jemand etwas anderes erwartet als die Befriedigung von dessen persönlichen politischen Ambitionen. Weiterhin Oligarch Boris Titow, Chef der Wachstumspartei, als neoliberaler Vertrauter Putins ein eher unglaubhafter Konkurrent. Weiter Anton Bakow, Unternehmer, Antikommunist, Vorsitzender der monarchistischen Partei der Russischen Föderation, der das Zarentum wieder errichten will. So dann Maxim Suraikin, Chef der Kommunisten Russlands, einer seit 2012 gegründeten Konkurrenzorganisation zur KPRF. Dieses Mal sind auch einige Frauen dabei. Xenia Sobchak, die Tochter von Putins Ziehvater Anatoli Sobchak, dem verstorbenen Bürgermeister von St. Petersburg, parteilos, die sich mit ihrer Wahlkampfparole gegen alle allerdings von vornherein aus dem Rennen geschossen hat. Sodann Katja Gordon, Journalistin, Menschenrechtsaktivistin, die sich für Frauenrechte einsetzt und, unübersehbar im mehrfachen Sinn des Wortes, Elena Berkova, ehemalige Pornodarstellerin aus Murmansk, die in High Heels und Dessous posiert. Als bisher Letzte meldete Alina Gamzatova, Muslimin aus Dagestan, ihre Kandidatur an. Als Ziel gab sie an, ihr gehe es nicht darum, mit Putin zu konkurrieren, sondern die radikalen Islamisten in ihrer Republik zu bekämpfen. Offen ist, ob Michail Prochorow, Unternehmer, und Sergej Mironow, Vorsitzender der Partei Gerechtes Russland, die 2012 mit zur Wahl standen, auch dieses Mal antreten werden und ob sich noch weitere Kandidaten melden. Der nach früheren Umfragen und umtriebigen Aktivitäten möglicherweise aussichtsreichste Konkurrent Alexei Nawalny, der sich in den letzten Jahren als Korruptionsjäger zu einer beachtlichen politischen Figur hinaufgearbeitet hat, wurde aufgrund des gegen ihn verhängten Urteils wegen Unterschlagung Ende Dezember von der Wahl ausgeschlossen. Er versucht jetzt, eine Wahlboykottkampagne im Land in Gang zu setzen. So wie die anderen mit ihrer Kandidatur hat Nawalny allerdings auch mit seinem Boykottaufruf keine Chance, Putins Wiederwahl ernsthaft in Frage zu stellen. Erst recht wird er kaum so etwas wie einen russischen Maidan inszenieren können, wie es sich nicht wenige westliche Beobachter erhoffen. Wird doch seine aktuelle Kampagne selbst von Putins Intimsfeind Michail Khodorkovsky abgelehnt, der die russische Bevölkerung aufruft, für jeden annehmbaren Kandidaten zu stimmen, nur nicht für den vorherbestimmten Gewinner? Werfen wir einen Blick auf die Marge, an der Putins Herausforderinnen und Herausforderer sich messen lassen müssen. Lässt man die vorangegangenen Wahlen beiseite, die abgesehen von Putins Einstieg im Jahr 2000 mit 52,94% der Stimmen, mit ihren hohen Werten von 71,31% für Putin 2004, mit 70,88% für seinen Ersatzmann Dmitri Medvedev 2008 schon außerhalb des politischen Horizonts von heute liegen, dann kann auch die Präsidentenwahl von 2012, an der sich 65% der russischen Wahlberechtigten beteiligten, schon eine Ahnung davon geben, welchen Abstand Putins Konkurrenten aufzuholen hätten, wenn sie ihn jetzt im Amt des Präsidenten ablösen wollten. Putin kam 2012 auf 64,35% der Stimmen, Sjuganow auf 17,38%, der liberale Oligarch Prochorow auf 8%, Schirinowski auf 6,30%, der eher linke konservative Sergej Mironow auf 3,90%. Weitere Kandidaten, unter anderem Jawelinski, waren gar nicht erst zur Wahl zugelassen worden. Bei einer Umfrage im April 2017, wen die Menschen zu dem Zeitpunkt der Befragung wählen würden, entschieden sich 48% für Putin, je 3% für Sjuganow und Schirinowski. Alle anderen blieben bei 1%. Vorsprung mit Einschränkungen. Der Vorsprung Putins ist offensichtlich. Aber etwas, nur eine Kleinigkeit, wie es scheinen mag, ist dieses Mal anders. Dieses Mal könnten mehr Kandidaten auf der Liste stehen als 2012. Zwar mindert das nicht den Vorsprung Putins vor allen anderen Bewerbern und Bewerberinnen, aber alle anderen zusammen könnten die Zustimmungsrate zu Putin unter das Niveau senken, das die russische Führung mit der Zielmarke 70-70 soll heißen, bei 70%iger Wahlbeteiligung 70% der Stimmen für Putin vorgeben möchte. Und noch etwas ist neu. Erstmals traten in den vorangegangenen Kommunalwahlen vom September 2017 in Moskau jüngere Kräfte auf einer Liste an, die nicht aus der Konkursmasse der Altliberalen à la Jawelinski oder aus den Reihen der provokativen Parteigänger des ermordeten Boris Nemtsov, aber auch nicht aus der Spur Nawalnys hervorgingen. Sie fanden vielmehr in der praktischen Selbstorganisation auf Bezirksebene zusammen. Der Initiator der Liste, ein ehemaliger Abgeordneter der Moskauer Duma, Dmitri Gudkov, schaffte es unter dem Motto »Unabhängige Kandidaten die zerstrittenen oppositionellen Kräfte von unten her zu bündeln und zu einem beachtlichen Erfolg zu führen, auch wenn Nawalny, wie der Spiegel anmerkt, es nicht fertig brachte, Gudkov und seinem Team zu gratulieren.« Bei insgesamt 1.502 kommunalen Abgeordneten brachte die Liste 262 Kandidaten in die Moskauer Kommunalvertretungen ein. Sie wurden damit zur zweiten Kraft neben den kommunalen Vertretern der bisher unangefochten herrschenden Partei Einheitliches Russland, welche die Mehrheit im kommunalen Bereich hält. Gudkov hält sich bereit, als Kandidat zu der für 2018 anstehenden Bürgermeisterwahl in Moskau anzutreten. Die Vorgänge in Moskau könnten Initiator für eine von unten entstehende echte Opposition in anderen Großstädten Russlands werden. Dies alles, der Andrang von Kandidaten und Kandidatinnen, die Putin nicht besiegen, aber einengen wollen, der Boykottaufruf Nawalnys, die Botschaft, die von dem Erfolg der Opposition in den Moskauer Wahlen ausgeht, macht erkennbar, warum Putin, obwohl sein Wahlsieg absehbar ist und er sich ruhig zurücklehnen könnte, um die Ergebnisse abzuwarten, dennoch den aktiven Wahlkampf betreibt, bei dem er gegenwärtig zu beobachten ist. Vorzugsweise will er von jugendlichen Auditorien in Betrieben generell mit sozialen Themen und erklärtermaßen als unabhängiger Kandidat auftreten. Bezeichnend dafür ist, wie er die Ankündigung seiner Kandidatur vor 15.000 Jugendlichen des 2015 nach der Übernahme der Krim in den russischen Staatsverband ins Leben gerufenen allrussischen Freiwilligenforums, in der Jugendliche sich für Flüchtlingshilfe und Katastrophenschutz einsetzen und gleich danach vor Veteranen und Arbeitern des Autowerks GAZ in Nischni Nowgorod inszenierte. Zwar lässt er sich von der Partei Einheitliches Russland unterstützen, ist aber sichtlich bemüht, sich von deren schlechtem Image als Partei der Macht abzusetzen, der von der Bevölkerung die Verantwortung für Bürokratismus und Korruption und sinkendes materielles Lebensniveau angelastet wird. Einfach gesagt, es geht nicht darum, ob Putin für eine vierte Amtszeit gewählt wird, sondern wie. Mit einem Ergebnis, das deutlich unter seinem bisherigen Ranking und den Zielvorgaben für die kommenden Wahl bliebe, bekäme Russland zwar keinen neuen, aber einen geschwächten Präsidenten. Damit tritt das Lindenblatt auf Putins Schultern deutlich hervor. Es heißt Legitimation. Ohne einen eindeutigen neuen Vertrauensbeweis, der erkennbar über den 52,94% aus seiner Antrittswahl 2000 liegt, wenn schon nicht über der 70er-Marke der Wahlen von 2004 und 2008, wird er die kommende Legislaturperiode nicht ohne Entstehung innerer Unruhen bewältigen können. Die Last der Stabilität. Es ist ja eine widersprüchliche, wenn nicht gar fatale Situation, in der Putin sich befindet. Die Stimmen, die ihn erneut ins Amt des Präsidenten führen sollen, wenn alles so läuft, wie zurzeit absehbar, erhält er für seinen 17-jährigen Stabilitätskurs, der ihn zum unersetzbaren Kapitän auf dem russischen Schiff hat werden lassen, ohne den nichts läuft. Erhält er den gewünschten Zuspruch, selbst wenn nicht ganz in gewünschter Höhe, kann er ihn durchaus als Aufforderung zur Fortsetzung seines bisherigen Kurses annehmen. Zugleich ist aber klar, dass er den Kurs angesichts wirtschaftlicher und sozialer Probleme, die seine dritte Amtszeit seit der Krise 2014-2015 begleiten, nicht zuletzt der Verschuldung, die das Land jetzt wieder eingeholt hat, nach der Wahl nur halten kann, wenn es ihm gelingt, den Impuls der Modernisierung zu erneuern, mit dem er im Jahr 2000 angetreten ist, und wenn er sich zugleich der Lösung der überfälligen sozialen Fragen zuwendet. Nach Lage der Dinge, die durch seinen autoritären Führungsstil entstanden ist, bedeutet das eine Stabilität, die auf Basis eines vorauseilenden Gehorsams gegenüber einem allmächtigen Zentrum, das heißt Putin, zunehmend in Stagnation überzugehen droht, erneut in Bewegung bringen zu müssen. Es bedeutet, privates Unternehmertum wieder von staatlicher Bevormundung zu befreien, private unternehmerische Aktivitäten wie auch generell Initiativen der Selbstorganisation von der Basis der Gesellschaft bis in die Verwaltungsorgane hinein nicht nur wieder zuzulassen, sondern zu fördern, ohne dabei die Autorität des Zentrums, seine eigene Machtbasis, zu schwächen. Zugleich muss Putin aber Korruption und Eigenmächtigkeiten von Gouverneuren, Oligarchen, bürokratischen Korruptionsgemeinschaften, die ihren eigenen Interessen zum Schaden des Landes nachgehen, die Kapital angesichts der Erosion des Modernisierungskurses zunehmend offshore auslagern, aktiv, gegebenenfalls sogar repressiv an die Leine nehmen, dabei aber vermeiden, von einer autoritären Modernisierung in eine Diktatur abzugleiten. Die massiven Umbesetzungen leitender Posten, die in letzter Zeit im russischen Machtapparat vorgenommen wurden, lassen das Ausmaß dieses Problems erkennen. Paradox formuliert, muss Putin autoritäre Wege einschlagen, um eine autoritäre Erstarrung der politischen Strukturen wieder in Bewegung zu bringen. Das ist eine Aufgabe, die nicht ohne Widerstände durchführbar ist. Zugleich muss es ihm gelingen, die im Zuge der Konfrontation mit dem Westen seit der Krise 2014-2015 gewachsenen, aber vernachlässigten sozialen Probleme mit Blick auf Befriedung einer unruhig werdenden Bevölkerung aufzugreifen. Das Land ist gespalten in eine superreiche Oberschicht, eine kleine konsumorientierte Mittelschicht und eine große Mehrheit von Menschen, die heute nur knapp über der Armutsgrenze leben, heute erkennbar knapper als in den Aufbaujahren nach 2000, als der Ölpreisboom der Regierung eine lockere Sozialpolitik ermöglichte, welche die vom Zusammenbruch der Union gebeutelte Bevölkerung zu befrieden vermochte. Zunehmende lokale und überregionale Proteste im Lande sind ein deutlicher Ausdruck dieser veränderten Lage im Lande. Das sind Aktivitäten der Transportarbeiter gegen die Einführung eines Mautsystems, das ihre Selbstständigkeit stranguliert. Das sind verzweifelte Bauernproteste gegen Landraub und Korruption durch die kleptokratische Landoligarchie. Es sind lokale Lohnkämpfe, Mieterproteste gegen korrupte Spekulation mit Immobilien und Bauprojekten zu Lasten der wohnungssuchenden Bevölkerung. Es sind Unruhen im Bildungsbereich, Mängel im Gesundheitswesen und in der Justiz und so weiter. Von den Zuständen in Sozialhilfestationen oder gar Gefängnissen ganz zu schweigen. Aber kein russischer Maidan. Ein russischer Maidan, wie manche im Westen unken, wird sich daraus allerdings zurzeit kaum entwickeln. Das muss hier noch einmal betont werden. 94% der Bevölkerung erklärten bei einer entsprechenden Umfrage im März 2017, dass sie eine solche Entwicklung wie in der Ukraine nicht für möglich halten. Auftritte Putins, bei denen er vor Unruhestiftern vom Schlage Saakaschwilis warnt, sind zurzeit eher als Wahlkampfagitation einzuordnen. Vor diesem Hintergrund, dass die Ukraine Saakaschwili zum Agenten Moskaus stempeln will, sind sie möglicherweise auch noch als Botschaft an die Ukraine zu verstehen, dass Russland mit Saakaschwili nichts zu schaffen habe. Dass hinter der aktuellen Wahlkampfagitation Putins selbstverständlich die innenpolitischen Strategien stehen, auf die Putin und sein Kommando gegebenen Falles bereit sind, zurückzugreifen, wenn sie es für nötig halten, möglichen inneren Unruhen zu begegnen, ist ebenso klar. Nach den Vorgängen in der Ukraine 2014 liegt das Schwergewicht russischer Sicherheitsstrategien bis hinauf in die 2017 vorgelegte neue Version darauf, mögliche Unruhestiftung von außen nach dem Muster des Kiewer Maidan präventiv zu verhindern und gegebenenfalls repressiv zu ersticken. Eine Nationalgarde, die dem Präsidenten direkt unterstellt ist, steht seit ihrer Gründung 2016 für solche Fälle bereit. Zurzeit aber, um darauf zurückzukommen, geht es um mögliche Reformen. Beide Aufgaben, ein erneuter Privatisierungsschub zum einen, verbunden mit sozialen Einschnitten, dirigistische Maßnahmen zur Disziplinierung der Wirtschaft zum anderen, verbunden mit einer Sozialpolitik im Interesse der Mehrheit der Bevölkerung, stehen konträr zueinander. Der ungelöste Widerspruch ist geeignet, den bisherigen Konsens putinscher Politik, in welcher der Präsident als oberster Wächter einer halbliberalen, halbautoritären Politik Balance hielt, platzen zu lassen. Wenn das bisher noch nicht geschehen ist, ist das der Tatsache zu verdanken, dass diese Schwierigkeiten angesichts der empfundenen Bedrohung des Landes durch äußere Mächte sowohl in den oberen Etagen als auch an der Basis der Bevölkerung bisher als notwendig und unvermeidlich für die Verteidigung der Sicherheit des Landes hingenommen wurden. Die Eingliederung der Krim, die erfolgreiche Krisendämmungspolitik Putins in Syrien, Russlands neue Rolle als Weltmacht im Verbund mit China haben dem durchlässig gewordenen wirtschaftlich begründeten Konsens aus den Anfangsjahren der putinschen Ära noch einmal einen politischen Halt in der gemeinsamen Abwehr der äußeren Feinde verliehen. Zugleich belasten die enormen Kosten, welche die außenpolitischen Einsätze nach sich ziehen, auch diesen Konsens zunehmend. Länger ist deshalb eine Reform, die sich den seit 2014 gewachsenen wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungsproblemen zuwendet, auch durch weitere außenpolitische Erfolge nicht mehr oder nur unter der Gefahr von Illoyalität in den Führungsetagen und zunehmenden sozialen Unruhen in der Bevölkerung aufzuschieben. Polare Programme. Eine Ahnung von der Zerreißprobe, die Russland bevorsteht, lassen die Programme erkennen, die im Vorfeld der Wahlen, zuletzt auf dem Wirtschaftsforum im Juni 2017, öffentlich diskutiert wurden. Sie sind verbunden, um in aller Kürze nur die Extreme zu nennen, mit den Namen Alexei Kudrin zum einen und Sergej Glasjew zum anderen. Beide sind informelle, aber enge Berater Wladimir Putins. Kudrin, von 2000 bis 2011 Finanzminister, ist Träger der Modernisierungspolitik Putins aus den ersten beiden Amtsperioden. Nach vorübergehendem Zurücktreten von diesem Amt wurde er 2016 zum Vorsitzenden des Wirtschaftsrates beim Präsidenten ernannt. Putin beauftragte ihn, ein Programm für eine nach der Wahl 2018 einzuleitende Wirtschafts- und Strukturreform vorzulegen. Kudrin sieht die Lösung der Krise in einer radikalen neoliberalen Öffnung der russischen Wirtschaft für den Weltmarkt auf vornehmlich privatwirtschaftlicher Grundlage. Sie soll den Modernisierungskurs aus den ersten Amtsjahren Putins wieder aufgreifen. Zur Ankurbelung wirtschaftlicher Gesundung schlägt Kudrin den Verkauf, also die Privatisierung von Staatsfirmen vor, allen voran die großen Öl- und Gaskomplexe. Dies alles soll von Einschränkungen staatlicher Sozialausgaben flankiert werden, allem voran durch die Erhöhung des Rentenalters und Kürzung der Renten. Bildung und Gesundheit will Kudrin dagegen fördern. Das liegt durchaus in der neoliberalen Logik des Programms, denn diese Sektoren werden für eine effektive Modernisierung gebraucht. Dem Programm Kudrins steht das Konzept Sergej Glasjews gegenüber. Nach einem bewegten Lebensgang durch die konservative politische Landschaft Russlands, einschließlich vorübergehender Mitgliedschaft in der KPRF, wurde Glasjew 2009 Leiter des Sekretariats des Einheitlichen Wirtschaftsraumes von Russland, Weißrussland und Kasachstan. 2012 ernannte Putin ihn zu seinem Berater für die Integration der eurasischen Wirtschaft. Glasjew fordert eine staatliche Regulierung der Wirtschaft, genauer deren entschlossene Fortsetzung nach Regeln, die eher an sowjetische Strukturen und Methoden anknüpfen. Schon 2014, gleich nach den Maidan-Ereignissen, hatte Glasjew mit einem Plan von sich reden gemacht, wie Russland auf die westlichen Sanktionen reagieren solle. Mit klaren, dirigistischen Maßnahmen müsse der russische Staat, vertreten durch die russische Zentralbank, russisches Kapital aus dem Ausland zurückholen, statt sich westlichem Kapital weiter zu öffnen, wie Kudrin es vorschlage. Mit einer Politik der Entdollarisierung müssten russische Guthaben auf Banken in neutralen Ländern außerhalb des NATO-Bereichs transferiert werden. Der radikalste Vorschlag Glasjews besteht darin, den russischen Schuldendienst gegenüber internationalen Gläubigern angesichts der durch die Finanzsanktionen entstandenen, nicht einlösbaren Verschuldung Russlands einzustellen. Das heißt, Russland, wenn die Sanktionszange weiter geschlossen halten werde, mit der Begründung, dass Zahlungsverkehr unter Sanktionsbedingungen ohnehin nicht möglich sei, praktisch für bankrott zu erklären. Gleichzeitig aber die Finanzbeziehungen mit China zu stärken. Die Umsetzung dieser Vorschläge käme einer radikalen Abkopplung Russlands vom Westen gleich. Innenpolitisch fordert Glasjew eine harte Besteuerung der oligarchischen Superprofite und damit ein soziales Sicherungssystem in Russland und den Schutz russischer Minderheiten in den ehemaligen russischen Republiken aufzubauen. Das wäre eine Sozialpolitik vom Zuschnitt der KPRF. Putin hat sich bisher nicht entschieden, welcher Seite er den Zuschlag geben will, außer, dass er im Wahlkampf erklärt, sich in Zukunft den sozialen Fragen zuwenden zu wollen. So oder so stehen jedoch, wenn er das Amt des Präsidenten erneut antritt, Entscheidungen an, die die bisherige politische Konstellation ablösen werden, in der Putin als Zar über den unterschiedlichen Fraktionen der Gesellschaft den überparteilichen, quasi neutralen Konsens halten konnte, in welchem Liberalismus und Traditionalismus, neokapitalistische Laissez-faire und rigide Staatskontrolle des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens einander die Waage hielten. Das Wahlergebnis wird den Ausschlag geben, wofür Putin sich entscheidet, wie das neue Kommando im und um den Kreml herum aussehen, nach welchen Regeln es arbeiten wird und welche Veränderungen für Russlands Zukunft aus dieser Entscheidung folgen werden. Vorab verbietet sich jede Spekulation. Mehr zu Kai Ehlers finden Sie unter www.kai-ehlers.de. Zwei Bücher zum Thema? Kai Ehlers, Russland, Aufbruch oder Umbruch, zwischen alter Macht und neuer Ordnung, Gespräche und Impressionen, Pforte, Entwürfe 2005. Knapper Blick auf Russland nach dem Antritt Putins 2000, 85 Seiten. Kai Ehlers, 25 Jahre Perestroika, Gespräche mit Boris Kagalitsky, Leica Verlag 2014, 5, Band 1, Gorbatschow und Jelzin, Band 2, Putin, Medvedev, Putin, authentischer, chronologischer, verfolgbarer Einblick in die politischen Bewegungen, Hoffnungen und Enttäuschungen, Einsichten und Irrtümer der russischen Linken während und nach Perestroika und im heutigen Russland. Am Ende des Artikels finden Sie insgesamt 22 Fußnoten. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leserinnen und Leser die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes und SoundCloud hören und wenn Sie mögen, dort eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über jede Hilfe.